Ja, Gott hat die Himmel geöffnet zu Pfingsten und heraus kam, wir haben es gehört, Feuerzungen. Hier sind so ein paar Feuerzungen, zumindest ein paar sind bei uns gelandet. Es ist ein wichtiges Fest für uns, Pfingsten, und wir sagen ja auch immer gerne, Pfingsten ist die Geburtsstunde von Gemeinde. Aber das, was da zu Pfingsten passiert ist, damit tun wir uns schwer. Mit dem Heiligen Geist, der eigentlich seit Pfingsten in und durch und unter uns wirkt. Lange Zeit ist der Heilige Geist in der Kirchengeschichte ignoriert worden. Außer in der Kunst. Da haben wir ihn als Taube immer dargestellt gesehen, von der Taufereignis von Jesus. Man hat sich immer auf den Vater und den Sohn konzentriert. Das ist ja auch nicht falsch. Aber der Heilige Geist, der ist so ein bisschen unten durchgerutscht. Er ist auch missverstanden worden. Fragen wir Menschen auf der Straße, wer ist der Heilige Geist, dann denken die gleich an ein Gespenst und haben irgendwelche so Geistergeschichten vor Augen. Es klingt auch nicht gut, das heilige Gespenst. Und manchmal wird der Heilige Geist wahrscheinlich auch ein Stück als Gegenbewegung auch überbetont. Und es werden ihm Phänomene zugeschrieben, die gar nicht von ihm her kommen, sondern andere Ausgangspunkte haben. Meistens unsere eigene Seele, die sich irgendwas wünscht. Das ist sehr oft der Fall. Aber wir haben auch ein bisschen Angst. Sind wir doch ehrlich. Weil den Heiligen Geist können wir nicht kontrollieren. Er wirkt, wo er will. Wie der Wind, sagt Jesus. Wo wir auch nicht genau wissen, wie und wo. Wir sehen aber die Blätter sich bewegen, wir sehen Wäsche auf der Leine sich bewegen. Wir sehen auch noch schlimmere Dinge, wenn der Wind noch stärker wird. Manchmal bewegen sich auch ganze Häuser. Aber den Heiligen Geist, ja, Aber der Heilige Geist und sein Wirken sind gut. Sie sind gut, weil der Heilige Geist auch Gott ist. So wie der Vater und der Sohn. Ich persönlich bin in meinem Glaubensleben sehr früh mit der Realität des Heiligen Geistes in Berührung gekommen, in meiner Heimatgemeinde. In Graz, die kleine Baptistengemeinde dort, vor über 40 Jahren. Wir haben alle Geistesgaben praktiziert. Sehr unaufgeregt, selbstverständlich. Und wir hätten uns aber nie als charismatische Gemeinde betrachtet. Den Ausdruck hat es damals auch noch gar nicht gegeben, vor 45 Jahren. In Österreich war davon keine Rede. Aber der Heilige Geist war da. Und was ich gelernt habe in diesen Jahren im Umgang mit dem Heiligen Geist war, dass der Heilige Geist völlig unaufgeregt und auch völlig unspektakulär wirkt. Und Teil des Glaubenslebens wird. Wir haben heute Morgen, kurz vorm Gottesdienst, sowas erlebt. Da haben wir richtig Gänsehaut gekriegt. Ich habe nämlich, weil ich bei einem Segnungsteil bei einer Familie nicht genau gewusst habe, wer denn da noch dazukommt zum Segnen, habe ich jemanden hier aus der Gemeinde gefragt. Wenn da niemand ist, würdest du denn? Und die Person sagte mir, ja, sie haben mich gefragt, ich mache das. Ich wusste es nicht. Und da habe ich nur gesagt, ja, heute ist Pfingsten, man merkt's. Und uns ist wirklich beiden die Gänsehaut hinten runtergelaufen. Völlig unspektakulär und trotzdem genau das, was Gott will. Und ich habe auch gelernt, dass es auch Ordnungen und Grenzen gibt in Bezug auf den Heiligen Geist, dass er sich selber an bestimmte Grenzen und Ordnungen hält. Aber ich habe auch gelernt, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, und es hat mich auch begleitet bis heute, dass hinter dem Heiligen Geist eine enorme Kraft steckt. Und zwar die Kraft Gottes selbst. Und Paulus schreibt ja, es ist die Kraft, mit der Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Diese gleiche Kraft wirkt auch durch den Heiligen Geist in uns. Der Geist Gottes bringt Leben von Gott her und deshalb brauchen wir keine Angst haben vor seinem Wirken. Und sehr vereinfacht gesagt, der Heilige Geist führt aus der Enge in die Weite. Und deshalb möchte ich gerne ein paar Verse vor Pfingsten lesen aus der Apostelgeschichte, die Geschichte der Himmelfahrt Jesu, weil die nämlich genau dahin zielt, was dann der Heilige Geist machen wird, der ein paar Tage später aus dem offenen Himmel kommt. Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies Jesus sie an, also seine Jünger, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Könnt ihr in den Impulsblättern nachlesen, Johannes 14 und 16, da hat Jesus ganz viel zu seinen Jüngern über den Heiligen Geist gesagt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Man könnte auch sagen, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber das ist einfach dieses Bild der Wassertaufe und der Geistestaufe, dass das einfach parallel hier so steht. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in Ingolstadt und in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen lassen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück, und sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt war. Und dann kam schließlich das Pfingstfest. Das hat uns Susanne vorhin gelesen, was da konkret passiert ist. Der Geist Gottes führt uns aus der Enge in die Weite. Und das hat drei verschiedene Aspekte. Drei Dimensionen könnte man vielleicht sagen, bisschen moderner ausgedrückt. Zunächst einmal gibt es einen zeitlichen oder auch heilsgeschichtlichen Aspekt. Jesus spricht zu seinen Jüngern von Zeitspannen und von Zeitpunkten. Und im Griechischen gibt es ja zwei Begriffe für Zeit, nämlich Chronos und Kairos. Chronos ist die Zeit, die vergeht, also wir würden sagen eine Zeitspanne, und Kairos ist ein Zeitpunkt. Jetzt, hier, jetzt geht's los, sofort, heute, wie auch immer man das bezeichnen will. Und beides wissen wir nicht, wie Gott es geplant hat. Wir können aber im Nachhinein sagen, und das habe ich am letzten Sonntag in meiner Predigt ja auch ein bisschen ausgeführt, dass Jesus, als er seine Antrittspredigt hält, gesagt hat, jetzt geht's los, jetzt ist eine Zeitspanne um, jetzt beginnt eine neue. Und jetzt ist so ein Zeitpunkt und Pfingsten ist auch so ein Zeitpunkt. Gott macht seine Verheißung wahr. Bis heute, wir müssen diese Zeit allerdings nicht wissen, im Voraus. Und alle diese sogenannten Propheten, die sagen, ja, die Welt wird dann und dann untergehen, Jesus wird dann und dann wiederkommen, die haben sich ja im Grunde genommen alle getäuscht. Aber wir müssen es erkennen, wann so ein Zeitpunkt denn tatsächlich ist. Schauen wir mal Weihnachten, Bethlehem, Karfreitag, Ostersonntag, Himmelfahrt und jetzt diese Schnittstelle Pfingsten. Zur Himmelfahrt selber hat ein Kollege ein Erlebnis aus dem Religionsunterricht erzählt und ich fand das richtig witzig, aber ist auch eine gute Erklärung dafür, was Himmelfahrt ist. Er hat nämlich die Kinder im Religionsunterricht gefragt, was ist denn Himmelfahrt? Und ein Kind meldet sich, es gibt ja immer solche, die gleich vorlaut ihre Hand heben. Ich weiß, was Himmelfahrt ist. Ich war mit meinem Papa letztens am Flugplatz und da habe ich gesehen, wie ein Hubschrauber startet. Und so stelle ich mir Himmelfahrt vor. Und der Kollege war ein bisschen verdutzt. Was hat Himmelfahrt Jesu mit dem Hubschrauber zu tun? Und das Kind hat sich nochmal gemeldet. Ist doch ganz einfach. Jetzt ist Jesus weiter oben. Jetzt kann er weiter sehen. Und jetzt kann er für alle Menschen da sein. Toll. Ein Kind erkennt, was Himmelfahrt bedeutet. Jetzt kann Jesus für alle da sein. Das heißt Himmelfahrt. Und zwar ist Jesus in Form des Heiligen Geistes für alle da. Jetzt kann Kirche, jetzt kann Gemeinde überall in der Welt gebaut werden. Und deshalb markiert diese Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten ja auch so ein wichtiges Datum und eben den Beginn der Gemeinde nach dem Neuen Testament. Es gibt eine ganze Reihe von Verheißungen, auch im Alten Testament, findet ihr alle auch ein Stück auf den Impulsblättern. Aber eines ist wichtig, der Heilige Geist kommt nur, weil Jesus geht. Und das sagt Jesus seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 7. Ganz eindeutig, ich muss zuerst zum Vater gehen, dann kommt der Heilige Geist. Und wir merken, hier beginnt eine neue Zeit. Und Gott setzt einen ganz besonderen, auch zeitlichen Akzent, um Entwicklungen in Gang zu setzen, die schon viele hunderte, tausende Jahre zuvor begonnen und auch angekündigt waren. Der Zeitplan Gottes, den er auch noch heute mit uns hat, den müssen wir lernen zu verstehen. Wir leben jetzt in der Zeit, wo Gott sein Reich baut, durch den Heiligen Geist, der in und durch uns wirkt. Wir brauchen ihn dazu. Die Zeit des Wartens ist zu Pfingsten vorbei. Es eröffnet sich ein neuer Zeitraum und dieser Zeitraum geht, bis Jesus wiederkommen wird. Wir wissen nicht, wann das ist. Wir müssen es auch gar nicht wissen. Jesus spricht dann von Zeichen der Zeit. Die dürfen wir erkennen, ja, und deuten. Aber wann es genau sein wird, weiß ich nicht. Und wir wissen es alle nicht. Aber der Heilige Geist kann überall wirken und der Weg zum Heil ist seit Pfingsten für alle Menschen möglich. Das ist dieser zeitliche Aspekt, den wir hier merken. Dann gibt es natürlich noch einen geografischen Aspekt, der sehr deutlich ins Auge sticht. Die Apostel kamen mit Jesus von Galiläa nach Jerusalem und jetzt gehen sie mit dem Heiligen Geist von Jerusalem bis an das Ende der Erde. Und es gibt Berichte, es gibt Geschichten, Legenden teilweise auch von den Aposteln, dass einer bis Indien gekommen sein soll. Aber entscheidend die damalige Welt war ja das Römische Reich. Das waren die Enden der Welt, haben damals am Ende des Römischen Reiches geendet. Heute wissen wir, dass die Welt kein Ende hat, weil es einmal rumgeht, ne? Und heute wird das Evangelium verkündet, wirklich bis in die letzten Ecken dieser Welt hinein. Die Bibel wird übersetzt in Sprachen, die uns völlig fremd sind. Leute erfinden eine eigene Schrift dafür, für diese Sprache, um das Evangelium weitergeben zu können. So breitet sich das Reich Gottes auch geografisch aus. Und es ist auch zu uns nach Ingolstadt gekommen und in unser Umfeld hinein. Und wir dürfen jetzt hier ein Stück Reich Gottes bauen. Und dieses Reich Gottes dehnt sich aus. Jesus hat es in seinen Himmelreichsgleichnissen in Matthäus 13 zum Beispiel erwähnt, er ist im Gleichnis vom Senfkorn. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mensch auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Auch wenn diese naturkundlichen Kenntnisse von Jesus heute wahrscheinlich nicht mehr so aktuell sind, für die damalige Zeit war das das Bild. Ein ganz kleiner Samen, den braucht es nur und es entsteht ein großes Gewächs. Wir kennen wahrscheinlich heute noch andere Beispiele dafür, was aus dem Kleinen wird oder werden kann. Und das Gleiche gilt letztlich auch für unseren Glauben, für unser persönliches geistliches Leben, für uns als Gemeinde. Gott kann aus dem Kleinen was Großes machen. Aber nicht nur Großes am Ort, sondern das Große breitet sich auch aus. Gemeinden gründen neue Gemeinden. Und so werden Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Und so ist auch die Apostelgeschichte, die wir in der Bibel lesen, eigentlich keine Geschichte der Apostel, sondern es ist eine Geschichte, wie Gott Menschen der verschiedensten Art gebraucht, um sein Reich zu bauen. Und deshalb ist die Apostelgeschichte auch noch nicht zu Ende. Sie wird erst zu Ende sein, wenn Jesus wiederkommt. Gott baut sein Reich an jedem Ort dieser Erde durch uns. Er gebraucht dich und mich, um Gemeinde und Reich Gottes zu bauen. Und die Apostelgeschichte, die macht uns Mut. Einfach die Originalität und Vielfalt dieser ganzen Planung Gottes. Er hat einen Plan dahinter, ja. Wir kennen ihn manchmal nur nicht, aber durch seinen Heiligen Geist zeigt er ihn uns. Und der Plan Gottes ist, Gemeinde, Reich Gottes zu bauen bis an das Ende der Erde. Jeder Winkel dieser Welt soll mit dem Evangelium erreicht werden. Und dann hat das Ganze auch noch einen persönlichen Aspekt. Und der ist für mich vielleicht heute auch der entscheidende und der wichtigste. Denn er betrifft jeden Einzelnen von uns. Jesus gibt hier, bevor er in den Himmel fährt, eine ganz wichtige Verheißung. Nein, es ist keine Verheißung, es ist eigentlich eine Bestätigung. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Und Jesus sagt nicht, ihr werdet irgendwann meine Zeugen sein. Sondern Jesus sagt, ihr seid meine Zeugen. Was ist denn ein Zeuge? Ein Zeuge ist doch nichts anderes als jemand, der berichtet, was er gesehen und erlebt hat. Der Zeuge selbst ist nicht am Geschehen beteiligt. Er berichtet, was er gesehen, was er erlebt hat. Das ist ein Zeuge. Und wir alle haben was gesehen, wir alle haben was erlebt und wir alle können davon erzählen. Und so sind wir Zeugen für den getöteten und auferstandenen Jesus Christus. Das waren wohl eher diese Apostel, die damals dabei waren, die Jesus wirklich als Auferstandenen gesehen haben. Aber geistlich gesprochen erleben wir den Auferstandenen heute ja auch noch. Ja? Wir erleben seine Auferstehung und Erhöhung. Wir beten ihn als den erhöhten Herrn an. Wir glauben daran, dass er beim Vater im Himmel sitzt. Das können wir bezeugen. Und was wir auf jeden Fall bezeugen können, ist, dass Schuld vergeben wird, dass wir erlöst sind, dass wir neues Leben bekommen haben. Wir können bezeugen, was Jesus alles getan hat. Damals, als er auf dieser Welt war und heute, wie er durch den Heiligen Geist in und durch uns wirkt. Und diese Verheißung geht zu Pfingsten ja buchstäblich in Erfüllung. Der Heilige Geist kommt und Petrus fängt an zu predigen. Und seine Predigt, wenn wir sie nachlesen, ist ja im Grunde genommen eine Art Zeugnis. Es ist keine große Systematik. Er erzählt einfach den Menschen, die da waren, was da jetzt passiert und warum es passiert und was es mit Jesus auf sich hat. Und es geschieht bei den Jüngern und ich hoffe auch bei uns eine persönliche Veränderung. Aus Angst wird Mut, aus Zurückgezogenheit wird Offenheit. Dieses Unter-sich-Bleiben, dieses ängstliche sich einigeln und einsperren in ein Zimmer oder in einen Raum wird abgelöst durch das Hinausgehen. Sie gehen auf die Straßen Jerusalems und werden auch blöd angemacht von den Leuten. Ja, seid ihr denn jetzt besoffen oder was? So früh am Morgen? Man trinkt doch erst, wenn die Sonne untergeht. Also sie haben sich schon was sagen lassen. Ja? Und trotzdem gehen sie raus. Und Petrus beginnt. Sie bleiben eben nicht stumm, sondern sie beginnen zu reden. Ja, sie beginnen sogar in fremden Sprachen zu reden, obwohl man da nicht so genau weiß, hören die Leute sie in ihrer eigenen Muttersprache oder reden sie tatsächlich in anderen Sprachen. Da streiten sich die Geister und die Gelehrten drüber. Und wir merken, sie sind nicht mehr bedrückt. dieser Schock, der im Grunde genommen nach Ostern in der Jüngerschar zu bemerken ist, diese Bedrückung auch die Auferstehung Jesu, dass sie den Auferstandenen wieder sehen, hat nur bedingt was geholfen. Aber jetzt auf einmal werden sie fröhlich und frei und in aller Öffentlichkeit reden sie von den großen Taten Gottes. Sie verkünden Gottes Größe und Herrlichkeit und sie erzählen von seinen Heilstaten, beziehen sich auf die Heilige Schrift. Es ist einfach erstaunlich, was der Heilige Geist mit diesen 11 verängstigten Menschen da macht. Und der Heilige Geist wirkt nicht nur an den Aposteln. Der Heilige Geist wirkt auch an den Zuhörern. Und die Reaktion wird uns in Apostelgeschichte 2, Vers 37 gesagt, dass die Rede von Petrus ihnen durchs Herz geht. Und wörtlich ist es sogar noch sehr viel massiver beschrieben. Ihr Herz wird durchbohrt, zersägt, zerschnitten. Also das ist schon ein massives Wirken in den Zuhörern. Und es ist nicht einfach nur eine emotionale Kiste, dass die Leute begeistert sind und mit rumhüpfen und die Hände heben und einfach wie am Fußballplatz begeistert werden von, nein, ich sage jetzt nicht, wer gestern Meister geworden ist. Sondern es ist etwas, was in den Menschen passiert. Tief drinnen. Und genau das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt nicht nur bei dem, der redet. Der Heilige Geist wirkt auch bei denen, die zuhören. Er ist es, der uns die Hoffnungslosigkeit eines Lebens ohne Gott verdeutlicht. Wir müssen das den Menschen nicht beibringen. Es ist das, was Jesus vom Heiligen Geist verheißen hat an Wirkung. Johannes 16, Vers 8. Wenn dieser kommt, also er spricht hier vom Heiligen Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist der eigentliche Missionar. Und wir könnten uns den Mund fusselig reden, wenn der Heilige Geist nicht wirken würde in den Menschen. Der Geist Gottes führt uns aus unserer Enge, unseres Lebens, unserer Angst, unserer menschlichen Kraft in die Weite, in die Freiheit eines Zeugen. Aber dazu braucht es unsere Bereitschaft. Bist du bereit, den Heiligen Geist wirken zu lassen? Ich möchte es mal vergleichen mit so einem elektronischen Gerät beim Fernseher zum Beispiel. Da gibt es ja diese, auf Neudeutsch, Stand-by-Funktion, Bereitschaftsschaltung, könnte man es auch nennen. Das Gerät ist zwar nicht in Betrieb, so richtig, aber man braucht nur auf einen Knopf drücken und es geht los. Und mit so einer Bereitschaft sollten wir als Christen auch leben. Wenn der Heilige Geist bei dir auf den Knopf drückt, bildlich gesprochen, wenn er dir einen Impuls gibt, dann solltest du bereit sein, dem nachzugeben. Gott arbeitet mit Menschen, die alle Zeit für ihn bereit sind. Und das sind nicht nur die Pfadfinder, die allzeit bereit sind, sondern das gilt für uns als Christen genauso. David Pawson, ein amerikanischer Theologe, hat es mal so formuliert: Der Heilige Geist wird nur denen gegeben, die ihn aufnehmen wollen und ihre Segel setzen, um mit dem Wind zu segeln. Wir fragen uns manchmal, warum erleben wir so wenig mit Gott? Ganz einfach, weil wir unsere Segel nicht setzen und mit dem Wind des Heiligen Geistes vorwärts segeln. Paulus ermahnt uns im Epheserbrief: Lasst euch vom Geist erfüllen. Und so wie er das hier im Griechischen schreibt, meint er damit, dass wir uns immer wieder und ständig vom Heiligen Geist erfüllen lassen müssen. Anscheinend verlieren wir immer wieder was davon. Wir sind so Flaschen mit dem Loch, wo immer wieder was rausrinnt. Deshalb, also so stelle ich mir das vor, brauchen wir diese ständige Neuerfüllung. Und Paulus greift damit nichts anderes als die Verheißung von Jesus selbst auf. In Lukas 11, Vers 13 sagt Jesus, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Ich finde es spannend. Dieser Vers steht ja am Ende dieser Ansage von Jesus, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wir kennen das alle. Wir kennen interessanterweise die Ausgabe aus dem Matthäusevangelium. Da steht nämlich dieser Satz nicht. Aber in Lukas steht er. Aber wir lesen das immer aus dem Matthäusevangelium. Eigentlich interessant, ne? Obwohl Jesus eigentlich auf den Heiligen Geist raus will mit seiner Bitte. Aber wir müssen schon darum bitten. Wir müssen Jesus schon bitten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sonst werden wir unser ganzes Leben aus eigener Kraft leben. Und wir bleiben in der Enge unserer Angst. Übrigens, rein sprachlich gesehen im Deutschen haben Enge und Angst die gleiche sprachliche Wurzel. Es gehört zusammen. Wer in der Enge lebt, hat auch Angst. Und wer in der Angst lebt, der mauert sich ein. Das sind zwei Dinge, die eigentlich zusammengehören. Aber zu Pfingsten macht der Heilige Geist was völlig anderes. Er führt uns aus diesen engen Mauern, aus unserer Angst heraus. Zu Pfingsten macht der Heilige Geist aus ängstlichen, zurückgezogenen Menschen frohe und mutige Zeugen. Er überwindet die Hemmschwellen in uns, damals so wie heute, und macht uns fähig. Diese drei Aspekte, wo Gott uns von der Enge in die Weite führt, zum einen eben dieser zeitliche Aspekt, auch heilsgeschichtlicher Aspekt, dass mit Pfingsten eine völlig neue Epoche anfängt, dieser geografische Aspekt, dass das Evangelium in alle Welt geht, und der persönliche Aspekt, dass Gott oder der Heilige Geist uns aus unserer Enge in die Weite führt. Die Frage ist halt die, welche Ängste verbinden sich bei uns mit Weite? Aber die Strategie Gottes ist eine Wachstumsstrategie. Er möchte uns eben aus unserer persönlichen, geografischen, manchmal auch aus unserer konfessionellen Enge in die Weite führen. Das genau ist sein Plan. Und wir sollten es nicht den Jüngern gleich machen, die zur Himmelfahrt dann in den Himmel starren und Löcher in den Himmel starren, wie es so schön heißt bei uns, sondern wir sollten hinausgehen, wir sollten verbreiten das, was wir von Jesus erlebt und erfahren haben, was er uns gegeben hat. Das ist der Plan von Gott. Aber alles nur von oben zu erwarten und da zu sitzen und Däumchen zu drehen, das ändert die Welt nicht. Sondern Gott erwartet eben unsere Bereitschaft. Er will eben in und durch uns wirken. Das ist sein Plan. Er will es nicht ohne uns tun. Persönlich wünsche ich mir zu Pfingsten, dass wir einen vertrauensvollen und selbstverständlichen und auch ganz unaufgeregten Umgang mit dem Heiligen Geist lernen. Das wäre für mich eigentlich so der größte Wunsch zu Pfingsten. Er will in uns wirken, er will durch uns wirken, er will an uns wirken. Und es ist ein wunderbares Geschenk, das Gott uns macht, dieser Heilige Geist. Und Gott traut uns zu, damit auch umzugehen, angemessen umzugehen mit diesem Geschenk, sorgfältig umzugehen, nicht überschwänglich in eine Richtung oder ablehnend in die andere Richtung zu gehen, sondern einfach den Heiligen Geist in uns wirken lassen und darauf vertrauen, dass er uns führt und leitet. Das ist das, so wie Paulus einen Jünger beschreibt. Ein Jünger Jesu lässt sich vom Geist Gottes leiten. Und deshalb dürfen wir beten, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir ein. Amen.